Hallo, erstmal vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Ich versuche eine kleine Einführung in resiliente Datensicherung zu geben. Kurz zu mir, mein Name ist Andreas Rogge, ich bin hauptberuflich Vareos-Entwickler, das heißt, ich bin bei einer Firma angestellt und habe das große Glück, da freie Software entwickeln zu dürfen. Habe vorher Vareos schon sehr, sehr lange benutzt und war irgendwann früher mal Systemadministrator. Mein Arbeitgeber ist die Vareos GmbH und Co. KG, die finanziert das ganze Projekt und verdient halt Geld mit Dienstleistungen drumherum, irgendwie Binärpakete, Subscriptions, Kundendienst, Schulungen, was auch immer. Bildsysteme, Entwickler, Kaffee, Bugtracker, was auch immer. Genau, aber worum soll es eigentlich gehen? Kurzer Agenda im Überblick. Erstmal die Frage, wozu dient denn überhaupt Backup? Wofür mache ich denn überhaupt eine Datensicherung? Was gibt es eigentlich da an allgemeinen Best Practices? Und was ist eigentlich Resilienz und resilientes Backup? Und warum interessiert mich das? Ja, erste Fragestellung. Wozu dient eigentlich überhaupt Backup oder wozu dient überhaupt eine Datensicherung? Im Allgemeinen dafür, reaktiv handlungsfähig bei Datenverlust zu sein. Das heißt, nachdem mir ein Datenverlust passiert ist, möchte ich irgendeine Möglichkeit haben, darauf zu reagieren, möglichst so, dass ich nachher doch keinen Datenverlust hatte. Und ansonsten gibt es immer diesen schönen Spruch, Geschäftskontinuität sicherstellen. Das funktioniert außerhalb vom Business-Kontext auch immer sehr gut, wenn plötzlich auf dem NAS die ganzen Bilder, die meine Frau gemacht hat, weg sind. Habe ich auch ein Kontinuitätsproblem, vielleicht nicht im geschäftlichen Sektor. Genau, und grundsätzlich ist Backup eigentlich immer so die allerletzte Verteidigungslinie. Wenn ich irgendeinen Prozess habe, wo Backup drin vorkommt, weil ich das halt benutze in meiner Produktion, kann ich mit einem Backup-Werkzeug machen, aber dann ist es eigentlich keine Datensicherung mehr, was ich mache, dann mache ich irgendetwas anderes und benutze dafür eine Backup-Software. Das heißt, es geht um Datenverlust. Was sind denn Ursachen für Datenverlust? Hat jemand eine Idee, was die mit Abstand häufigste Ursache für Datenverlust ist? Versehentlich gelöscht, genau. Wer hat noch nie versehentlich eine Datei gelöscht?
Keine einzige Meldung.
Wer kennt jemanden, der bei einem DD-Kommando, um eine Platte zu klonen, schon mal Quelle und Ziel vertauscht hat? Genau, mit Abstand die aller häufigste Ursache ist menschlicher Fehler. Entweder unmittelbar, weil ich eine Datei gelöscht habe, sehr gerne auch genommen, ich habe auf Speichern statt auf Speichern untergedrückt. Wahrscheinlich auch jedem schon mal passiert. Oder halt auch administrative Ursachen. Das heißt, ich habe ein großes Storage-System, jemand hat da eine Konfigurationsänderung gemacht, hat irgendwas falsch gemacht, schwupps weg. Zweithäufigste Ursache. Auch jemand eine Idee? Richtig. Hardware oder Systemausfälle. Kommt auch vor, kommt überraschend häufig vor. Gibt es jede Menge Methoden, die dagegen helfen. Aber am Ende des Tages, wenn man Pech hat, sind die Daten trotzdem weg. Dann hätten wir noch Softwarefehler. Kann man nichts machen? Nein, keine Chance. Also vielleicht ein Patch einspielen, nachher irgendwann mal, aber im Allgemeinen ist man vollkommen chancenlos bei Softwarefehlern. Interessant ist, Leute, die absichtlich kaputte Software ausliefern, sind weniger sehr häufig eine Ursache für Datenverlust als Leute, die unabsichtlich defekte Software ausliefern. Und dann haben wir noch so die Honorable Mentions, externe Einflüsse, also Brand, Hochwasser, Flugzeugabsturz. Und erst ganz zum Schluss Verlust und Diebstahl. Kommt auch vor, der Klassiker, wer hat alles schon mal von jemandem gehört, der ein Notebook in der Bahn vergessen hat? Genau. Ja, und da können halt alle möglichen Dinge passieren, auch wenn man aufpasst, trotzdem. Praxisbeispiel, wirklich konkret, Leute, die nachher bei uns waren und mit uns gesprochen haben. Die hatten sich so ein unfassbar tolles S3-kompatibles Speichersystem mit Object Lock und weiß Gott was allem gekauft zur Ablage ihrer gewährleistungsrelevanten Daten. Die mussten relativ lange Gewährleistung bieten für das, was sie tun und haben dann irgendwelche Fotos gehabt und Unterlagen und so. Sehr schön. Haben sich also so eine teure Appliance mit so einem RAID 6 Speicherpool gekauft. Kann ja quasi schon nichts mehr schief gehen. Natürlich haben sie sich eine zweite Appliance gekauft, sicher ist sicher. Und weil das ja immer noch möglicherweise ein Problem sein könnte, haben sie eine dritte Appliance gekauft und die an einen anderen Standort gestellt. Die Herstellerbroschüre, die habe ich wirklich gesehen, sagt, dieses System macht Backup überflüssig. Sie brauchen keine Datensicherung. Und das ist, wir reden von einem großen amerikanischen Storage-Hersteller. Das war nicht irgendeine Wald- und Wiesenfirma. Das System funktioniert ganz hervorragend. Aber was war doch gleich die häufigste Ursache für Datenverlust? Die Object Lock Policy stand auf 10 Monaten statt auf 10 Jahre. Und das sind einfach Effekte, das passiert. Und dann brauche ich für ein System, auch wenn der Hersteller sagt, sie brauchen keine Datensicherung, eben doch eine Datensicherung. Die sichern dieses System mittlerweile unter Zuhilfenahme von Bareos auf Magnetband. Genau. Entschuldigung? Besser als gar kein Backup. Besser als gar kein Backup. Ne, funktioniert jetzt ganz hervorragend. Genau, jetzt habe ich allen ganz viel Angst und Sorgen bereitet. Reden wir doch mal über Best Practices. Was macht man denn, um eine Datensicherung zu haben, wo ich nachher auch darauf vertrauen kann, dass ich die wirklich zurückspielen kann? Worauf muss ich denn da achten? Was sind denn da die Fallstricke? Was macht man da gerne falsch oder wo sieht man mal gerne dran vorbei? Das allererste, was man da immer anbringen muss, ist die 3-2-1-Regel. Wer kennt schon die 3-2-1-Regel? Sehr gut. Für alle Leute, die die 3-2-1-Regel noch nicht kennen, trotzdem nochmal, mindestens 3 Kopien von allen Daten. Da gehört die Primärdatenkopie mit dazu. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur meinen File-Server habe, möchte ich neben den Daten, die dort liegen, noch eine Kopie vielleicht lokal haben und noch eine weitere Kopie, damit ich quasi 3 Repliken von den Daten habe. Das ist die 3. Die 2 sagt, mindestens 2 davon auf unterschiedlichen Speichermedien. Was jetzt genau unterschiedliche Speichermedien sind, können wir gerne diskutieren. 2 unterschiedliche, aber ansonsten identische Festplatten, vielleicht. Vielleicht auch ein USB-Stick und eine SSD. Vielleicht aber auch normaler Primärspeicher und irgendwo anders Magnetband oder sonst irgendwas. Muss am Ende des Tages jeder für sich selber wissen, aber irgendwie unterschiedliche Speichermedien, dass ich nicht durch den Einschlag auf einem einzelnen Speichermedium alle meine Repliken verliere. Das ist die 2. Und dann hätten wir noch die 1. Die sagt, mindestens 1 davon an einem externen, entfernten Standort. Auch das ist natürlich wieder irgendwie eine weiche Regel. Jetzt kann ich sagen, ja, ich habe eine externe Festplatte, die bringe ich einmal die Woche zu meinen Eltern. Ist erstmal ein externer Standort. Vielleicht arbeite ich auch in einem Bereich, wo Leute sagen, nein, also der externe, entfernte Standort muss mindestens 500 Kilometer entfernt sein. Es könnte ja, weiß Gott, was passieren. Ist natürlich ein Stretch Goal. Grundsätzlich geht es darum zu sagen, wenn ich einen Standort habe, an dem irgendetwas passieren kann. Und da reden wir jetzt nicht nur von externen Einflüssen mit Hochwasser, mein Keller steht unter Wasser, mein Haus ist abgebrannt, sondern unter Umständen auch von ganz anderen Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen US-Cloud-Service habe und die kündigen meinen Vertrag, dann hätte ich vielleicht besser noch einen Standort, der nicht in diesem Vertrag drin ist. Oder vielleicht einen in Deutschland. Das erstmal grundsätzlich die 3-2-1-Regel. Jetzt stellen sich aber andere Probleme. Und zwar muss ich ein RPO planen, das Recovery Point Objective. Weil wie oft muss ich denn überhaupt sichern? Weil die 3-2-1-Regel sagt, ich soll 3 Repliken haben. Das ist schön, Und wenn ich jetzt eine Datei lösche, dann repliziere ich das und habe an allen drei Standorten die. Also die 3-2-1-Regel ist gut, ist eine gute Grundlage, ist notwendiges Kriterium, ist aber nicht hinreichend, weil ich natürlich immer auch über die Zeit schauen muss. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie oft muss ich denn sichern? Wie oft ich sichern muss, hängt davon ab, wie viel Datenverlust ich akzeptieren kann. Wenn ich einfach nur einen File-Server habe, wo ich ab und zu ein Dokument drauf sichere, reicht vielleicht einmal die Woche. Wenn ich Umlaufdaten habe, wo irgendwelche Kundenbestellungen laufend in meinem Online-Shop reinlaufen, ist einmal die Woche vielleicht ein bisschen selten. Was ein guter, dicker Daumen ist, ist, je nachdem, wie groß die Menge an Bewegdaten ist, wie viel sich bewegt, desto häufiger möchte ich üblicherweise eine Sicherung machen. Also sprich, mein Recovery Point Objective haben, also Zeitpunkte, zu denen ich zurücksichern kann. Ja, schönes Beispiel, das Fotoarchiv. Da reicht möglicherweise einmal die Woche, weil die Sachen, die älter als eine Woche sind, habe ich vielleicht noch auf der SD-Karte. Ist nicht so schlimm. Andersrum, wenn ich jetzt bei einem Verlag arbeite und wir arbeiten an der Titelseite von einem Magazin, was dann morgen irgendwie in Druck gehen muss, ist vielleicht einmal am Tag schon zu wenig. Muss man sich halt überlegen, ist wirklich die Frage, was genau kann ich an Verlust akzeptieren und was nicht. Dann muss ich mir die Frage stellen, wie lange muss ich diese Sicherung jetzt eigentlich aufheben? Weil jetzt habe ich ganz viele Recovery Point Objectives, dann kann ich, weiß Gott, was für Zeitpunkte alles wiederherstellen. Aber wie lange muss ich diese Sicherung denn haben? Kann ich möglicherweise Daten verlieren, ohne dass ich es überhaupt merke? Schönes Beispiel aus dem Privatbereich sind immer so Sachen, die man braucht, um die Steuer einzureichen. Das braucht man immer genau einmal im Jahr. Wenn man Pech hat, dauert es 12 Monate, bis man merkt, dass es weg ist. Genau, da steht noch irgendwas. Ach so, genau. Sehr schön auch so Anleitungen, die man so im Wiki liegen hat, wie man irgendwie so ein X509-Zertifikat verlängert und in so ein HSM-Modul einspielt, was man dann nur alle 3 Jahre macht. Das sind so Sachen, das kann man alles wieder beschaffen, indem man es nochmal rausfindet. Aber wenn das verschwindet, das merke ich nicht unmittelbar. Möglicherweise muss ich Sicherungen 2 Jahre, 3 Jahre oder noch länger aufheben. Je nachdem, vielleicht habe ich rechtliche Anforderungen, dass ich 10 Jahre oder wenn ich ganz viel Pech habe, sogar 30 Jahre aufheben muss. Dann sind wir im Bereich von Archivierung, möglicherweise wieder anderes Thema. Auch hier grundsätzlich die dicke Daumenregel eher so, die Seltenheit des Zugriffs ist quasi proportional zur erforderlichen Vorhaltezeit. Also Sachen, die ich selten zugreife, möchte ich im Zweifelsfall länger vorhalten, weil ich länger brauche, bis ich den Datenverlust realisiere, dass er passiert ist. So, jetzt wissen wir schon, wo wir Sicherungen aufheben, wie viele Sicherungen wir aufheben, wie häufig wir eine Sicherung machen, wie lange wir die aufheben. Und jetzt haben wir eine Sicherung. Können wir die denn auch restaurieren? Vielleicht müssen wir die noch validieren und testen. Da stellt sich immer die allererste interessante Frage, wird überhaupt gesichert? Ich habe das vielleicht vor 2 Jahren aufgesetzt, aber wird überhaupt noch gesichert? Wenn jetzt gesichert wird, stimmt der Umfang überhaupt? Oder hat vielleicht irgendwann vor 2 Jahren jemand dieses eine große Verzeichnis ausgenommen, weil die Sicherung immer so lange dauert? An der Stelle frage ich mich immer, ob die Leute lachen, weil sie es selber schon gemacht haben. Und dann stellt sich die Frage, kann überhaupt restauriert werden? Weil schön ist, wenn ich einen Log habe, wo drin steht, die Sicherung war erfolgreich, dann möchte ich zurücksichern. Geht nicht. Heißt, muss ich also testen. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, sind die Daten, die ich da restauriert habe, überhaupt verwertbar? Weil nur weil der Backup-Job oder der Restore-Job sagt, ich war erfolgreich, heißt das noch lange nicht, dass die Daten, die da rausgekommen sind, die sind, die ich auch haben wollte. Das heißt, das muss ich im Prinzip alles prüfen, nach Möglichkeit regelmäßig, wenn das realisierbar ist. je wichtiger die Daten sind, desto regelmäßiger möchte man das vielleicht überprüfen. Was ein guter Anhalt ist, wenn ich nur alle paar Monate prüfe, sollte ich vielleicht die Sicherung, die ich geprüft habe, behalten. Gut, jetzt haben wir ein validiertes, getestetes Backup auf ausreichend vielen verschiedenen Medien. Da gibt es eine Frage. Moment.
Bei dem Thema vielleicht sich auch die Frage stellen, schaffe ich denn Restore in der vorgegebenen Zeit, um mein Business wieder lauffähig zu bekommen?
Kommt später. Genau, und dann komme ich zum nächsten Teil, Automatisierung. Ist immer in aller Munde, alle sagen, ja, wir müssen alles automatisieren, das ist total wichtig. Was ich beim Sicherungsprozess automatisieren möchte, ist in allererster Linie die Datensicherung. Wenn die nämlich manuell erfolgt, erfolgt sie im Zweifelsfall gar nicht. Früher oder später nicht mehr oder spätestens, wenn irgendjemand nach seinem Skiunfall mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus liegt. Was ich auch automatisieren möchte, ist die Überwachung. Also wenn ich aktiv da reinschauen muss und mir nichts Bescheid sagt, wenn keine Sicherung stattgefunden hat, ist vielleicht schlecht. Wenn ich kann, empfiehlt es sich auch, diesen Rücksicherungstest zu automatisieren. Wie weit man den automatisieren kann, hängt sehr stark davon ab. Bei einer Datenbanksicherung zum Beispiel kann man zumindest versuchen, automatisiert zu restaurieren. Und wenn man Glück hat und es ist was nicht in Ordnung, sagt einem das Datenbanksystem, dass das jetzt nicht einspielbar ist. Das ist immer sehr spezifisch und gar nicht so einfach. Gut ist, wenn es geht, oft geht es nicht oder oft geht es nicht mit dem Reifegrad, den man eigentlich gerne hätte. Was ich auch auf jeden Fall automatisieren möchte, ist das Entfernen veralteter Sicherungen. Die müssen nämlich irgendwann weg. Und wenn ich das manuell mache, habe ich früher oder später wieder das Problem von der Folie relativ weit vorne. Dann habe ich die falsche Sicherung entfernt. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, wie die Produktivdaten zu entfernen, aber wenn das automatisiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, da einen Fehler zu machen, ich sag mal, geringer. Wer sichert denn seine Daten manuell auf eine externe Festplatte mit R-Sync oder was Ähnlichem? Okay. Wer hat denn seine Sicherung getestet, dass man sie auch wieder zurückspielen kann? Sehr gut. Und wer monitort automatisch, dass seine automatische Sicherung auch stattfindet? Das sind unangenehm wenige, ehrlich gesagt. Und wer löscht seine alten Datensicherungen manuell aktuell? Deshalb bin ich hier. Was ich vielleicht auch noch möchte, ist Katalogisierung. Und zwar habe ich ja jetzt eine ganze Reihe von Sicherungen, weil ich ganz viele RPOs habe und seltsame Vorhaltezeiten. Das heißt, ich möchte eine Liste meiner bestehenden Sicherungen haben. Jetzt habe ich eine total tolle Liste aller Sicherungen. Vielleicht brauche ich aber noch ein Inhaltsverzeichnis von den Sicherungen, dass ich überhaupt weiß, was ist in welcher Sicherung drin. Wir machen ja auch mehrere Standorte, hatten wir vorhin gesagt. Ich möchte also auch den Standort von der Sicherung wissen, damit für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich einen kompletten Standort verloren habe, was durchaus schon mal vorkommt, ich weiß, welche Sicherungen jetzt konkret weg sind. Insbesondere bei Offline-Medien, seien es Tapes oder Festplatten, die in irgendeiner Schublade verschwinden. Wenn ich nicht schnell schauen kann, was ich noch habe, wenn ich restaurieren muss, ist es sehr, sehr stressig. Und da ist es immer angenehm, das katalogisiert zu haben. Spart sehr, sehr viel Zeit und Nerven. Und zu guter Letzt, Best Practice ist, gute Prozesse etablieren. Selbst wenn man nur selber für seine eigene Sicherung verantwortlich ist, dafür sorgen, dass Ad-Hoc-Änderungen, wie ich nehme das mal gerade aus der Sicherung raus oder ich deaktiviere, dass die einfach unbequem sind. Und dass der Prozess Dokumentation einfordert. Das klingt jetzt total verrückt, aber wenn die Konfiguration in einem Git-Repository ist und ich die Änderung committen muss und eine Commit-Message schreibe, ist das oft schon hilfreich. Wenn ich ein halbes Jahr später gucke und feststelle, oh, das habe ich da deaktiviert, dann weiß ich das zumindest. Sprich, ich stelle gewissermaßen Nachvollziehbarkeit her. Ob jetzt jedes Produkt das kann, sei mal dahingestellt, aber im Allgemeinen ist es sehr hilfreich, wenn Änderungen nachvollziehbar sind und man nachher auch die Möglichkeit hat, das zu reviewen. Also insbesondere, wenn man mit mehreren Leuten an so einem Backup-System arbeitet und irgendwelche Vorgaben hat, wie man sichern möchte, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, einen Soll-Ist-Vergleich zu machen. Wie reif die Prozesse jetzt sein müssen für die jeweilige Unternehmung oder Privatveranstaltung, die man hat, hängt natürlich sehr stark davon ab. Aber man sollte sich grundsätzlich Gedanken darüber machen. An der Stelle haben wir jetzt eine funktionierende Sicherung mit guten Prozessen. Alles toll, ich kann die jederzeit wiederherstellen. Alles super. Was war denn jetzt nochmal diese Resilienz? Resilienz heutzutage müsste man eigentlich sagen, ich habe ChatGPT gefragt. Das ist nicht der Fall, ich habe es aus der Wikipedia kopiert. Resilienz ist die Fähigkeit technischer Systeme bei einem Teilausfall nicht vollständig zu versagen. Das heißt, im Falle von einem resilienten Backup, das dann auch bei einem Teilausfall immer noch nicht vollständig versagt, muss ich achten oder sicherstellen, die Verfügbarkeit, also dass meine Sicherungen verfügbar und zugreifbar sind, die Integrität, dass sie nach Möglichkeit unverändert sind, möglicherweise die also dass da das drin ist, was ich da reingetan habe, und mir nicht irgendjemand was untergejubelt hat. Auch hier gibt es als ersten Schritt wieder so die Faustregel, das ist quasi die Erweiterung von der 3-2-1-Regel, die nennt sich die 3-2-1-1-0-Regel. Wer hat denn von der schon mal gehört? Ah, das ist nicht keiner, das ist gut. Die 3-2-1-Regel, nochmal kurz, wir haben drei Repliken auf zwei unterschiedlichen Medien und mindestens eine davon ist an einem anderen Standort. Die Erweiterung hier sagt, eine der Kopien möge bitte unveränderbar sein. Was auch immer das jetzt ganz konkret heißt. Vielleicht reicht es, wenn ich die USB-Festplatte abgezogen habe, dann kann sie keiner mehr verändern. Vielleicht brauche ich hardwareunterstützte Wurmspeichermagnetbänder. Bitte? Tontafeln, ja. Ja. Oder Mikrofilm. Genau. Genau. Wir haben noch die Null. Und die Null sagt, null Fehler bei der Überprüfung. Als ich das erste Mal von der 3-2-1-1-0-Regel gehört habe, dachte ich, null Fehler bei der Überprüfung sei irgendwie, müsste man nicht extra dazu sagen. Offensichtlich ist es ausreichend wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass es es in diese Liste geschafft hat. Genau. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich im Prinzip eine Sicherung, die ist offsite. Die ist aufgrund der unveränderbaren Kopie ransomware sicher. Und weil ja bei der Überprüfung keine Fehler aufgetreten sind, ist die nachgewiesenermaßen funktionsfähig. Schon mal nicht schlecht. Ansonsten war meine Überprüfung vielleicht nicht vollständig, das wäre schade, aber genau. Um das jetzt zu realisieren, brauche ich eine sichere Offsite. Das heißt, der Standort, den ich ausgewählt habe für meine externe Sicherung, muss wie auch immer geartet sicher sein. Das kann heißen, ich muss eine gewisse Entfernung haben. Das heißt aber auch, dieser Standort muss für mich erreichbar sein. Wenn der nicht erreichbar ist, weil ich da mit dem Auto nicht mehr hinkomme oder die Netzwerkverbindung nicht verfügbar ist, schlecht. Darüber hinaus muss der hinreichend getrennt sein. Wenn der nicht hinreichend getrennt ist, ist er vielleicht keine Offsite. Wenn man sich das jetzt physikalisch auf so einer Landkarte vorstellt, ist das alles kein Problem. Im Cloud-Zeitalter ist hinreichende Trennung manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe da noch mal so ein Praxisbeispiel mitgebracht. Da hat jemand sich gedacht, wir betreiben mal eine Anwendung in so einer großen Cloud von so einem amerikanischen Cloud-Anbieter. Und hat sich gedacht, ach, wir machen die Datensicherung einfach am selben Standort, da geht die schnell und gut, alles fein. Hat sich dann gedacht, ja, das reicht natürlich nicht. Dann machen wir eine zweite Sicherung an einem vollkommen geografisch getrennten zweiten Standort. Ganz hervorragend. Das war beim gleichen Cloud-Anbieter, mit dem war auch kein Streit vorhin oder sonst irgendwas. Aber wenn man jetzt plötzlich in einem seltsamen Land was mit der Firmenkreditkarte bestellt, dann schlägt das schon mal die Fraud Detection an und dann war die Kreditkarte gesperrt. Das ist nicht weiter schlimm, da telefoniert man mit der Bank und dann kriegt man eine neue Kreditkarte und dann kann man die hinterlegen. Leider hat der Cloud-Anbieter in der Zwischenzeit das Cloud-Konto gesperrt. Das heißt, die Produktivumgebung war nicht mehr verfügbar. Die Anwendung weg. Recovery war übrigens auch nicht möglich, weil das war zwar georedundant an einem anderen Standort, aber im gleichen Cloud-Konto mit der gleichen Kreditkarte. Also auch nicht recovern. Sprich, Offsite auswählen, sinnvoll auswählen, ist schwierig. An der Stelle, man kann den Leuten kaum einen Vorwurf machen, dass man sowas nicht kommen sieht. Ich habe es jetzt gesagt. Ich hoffe, von Ihnen macht keiner diesen Fehler. Genau. Das nächste, was mich jetzt interessiert, wenn ich natürlich restaurieren muss, ist das sogenannte RTO, das Recovery Time Objective. Also wie schnell muss ich eigentlich in der Lage sein, diese Sicherung, die ich irgendwann mal angefertigt habe, auch wieder einzuspielen, dass auch alles wieder läuft. Ganz analog zu dem RPO, also dem Recovery Point Objective, wie häufig ich eine Sicherung mache, ist das vollkommen unterschiedlich. Meistens in der Realität ist es einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Kurzes RTO teuer, langes RTO weniger teuer, kurzer Ausfall billig, langer Ausfall weniger billig. Und irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte. Da gibt es natürlich auch immer noch eine ganze Menge von Abhängigkeiten zu berücksichtigen untereinander. Also wenn ich zum Beispiel keine Netzwerkverbindung habe an meinem Standort, weil der war kaputt und der muss erstmal wieder hergestellt, das muss erstmal wieder hergestellt werden, bevor ich anfangen kann, meinen Backup-Server wieder aufzubauen, um dann von der Offsite die Daten zu holen. Das ist natürlich auch alles Teil vom Recovery Time Objective im Worst Case. Muss ich entsprechend mit betrachten. Was heißt, ich muss im Prinzip mir den schlimmstmöglichen Fall ausdenken und dann die Machbarkeit überprüfen. Wer hat das schon mal gemacht? Sehr gut. Was passiert, wenn man das nicht macht oder vielleicht nicht bis ganz zum Ende denkt? Ich habe da noch mal so ein Praxisbeispiel. Man kann ja zum Beispiel seinen zentralen File-Server zu einem externen Standort sichern. Erstmal keine schlechte Idee, weil dann hat man eine Offsite-Sicherung. Da ist wenig Datenbewegung drauf, da kommen immer mal ein paar Dateien zu, irgendwie ein paar Gigabyte am Tag. Alles kein Problem, ich muss ja immer nur inkrementell sichern. Das Ganze mache ich auf einen tollen externen S3-Speicher, der ist vollkommen zweifelsfrei, weil es ist der beste Dienstleister aller Zeiten, der wird niemals ausfallen. Jetzt ist aber über die Jahre mein Datenbestand auf 500 Terabyte angewachsen. Dummerweise ist meine Warnanbindung nur 1 Gigabit. Hat jemand aus dem Bauch raus eine Schätzung, wie lange eine vollständige Recovery dauert, wenn man das theoretische Maximum von der Gigabit-Leitung ausnutzt? 49 Tage. Wo wir wieder an der Stelle sind, wie lang kann ich denn auf die Anwendung verzichten?
Ich kenne mich ja mit S3 nicht so aus, aber ich habe mir sagen lassen, dass Amazon gegebenenfalls auch Geld dafür haben will, wenn man wirklich an die Daten schnell wieder ran will.
Ja.
also sie nicht nur in 49 Tagen so stückchenweise lesen will, sondern morgen.
Ja, also sagen wir, es ist ein S3-kompatibler Speicher bei einem sehr vertrauenswürdigen, guten, in Deutschland gehosteten Rechenzentrum mit absolut unproblematischem Leubund. Also selbst in dem Fall, wenn alles andere gut geht, mit der Anbindung
Ja, da würde ich.
Kann ich 49 Tage auf alle Daten im Unternehmen verzichten? Wahrscheinlich kann ich besser zu dem Anbieter hinfahren, die Daten da auf einen USB-Stick kopieren, sie mit nach Hause. Gut, sind eine ganze Menge USB-Sticks, außer. Und ist auch in letzter Zeit unangenehm teuer geworden, muss man sagen. Genau, die vollständige Rücksicherung in dem Fall dauert 49 Tage. Falls der Restore klappt und nicht abbricht, genau. Jetzt kann man natürlich sagen, das akzeptieren wir. Das ist ein Extremfall. Wichtig ist, nicht diese Zeit zu verkürzen. Wichtig ist, vorher zu wissen, dass das der Fall sein wird. Weil dann kann ich Maßnahmen dagegen ergreifen, indem ich mir eine schnellere Leitung besorge, meinen Rücksicherungsnotfallplan so gestalte, dass ich weiß, welche Daten sichere ich zuerst zurück, weil ich sie zuerst brauche. Vielleicht brauche ich einen Großteil dieser Daten gar nicht. Das kann man alles lösen, das muss man aber machen. Und wenn man das nicht macht, steht man davor und sagt, gehen jetzt alle mal 2 Monate nach Hause. Was auch noch was ist, was immer so ein bisschen zwiespältig ist, ist Verschlüsselung. Ich will hier keinen Pep-Talk gegen Verschlüsselung halten, aber es ist schlicht und ergreifend so, dass wir immer Vertraulichkeit gegen Verfügbarkeit abwägen. Insbesondere, weil ich plötzlich das Problem habe, dass ich ja auch noch Schlüsselmaterial habe, was genauso vorhanden sein muss, um meine Sicherung wiederherzustellen. Das muss verfügbar sein und das muss unter Umständen zugeordnet werden können. Das ist alles so lange lustig, wie ich eine Sicherung zurücksichere. Wenn ich jetzt aber 50 oder 60 Notebooks im Unternehmen wegen dem Ransomware-Befall zurücksichern muss und ich muss erst zu jedem von den Anwendern hingehen und mir von denen das Schlüsselmaterial holen zu können, weil das ja alles Ende zu Ende verschlüsselt ist, habe ich möglicherweise ein Problem mit der Verfügbarkeit und kann nicht in der Zeit rücksichern, in der ich rücksichern möchte. Vielleicht reicht es, wenn ich auf dem Transportweg und at rest verschlüssele und der Backup-Administrator die Daten theoretisch sehen könnte. Muss man schlicht und ergreifend abwägen. Sprich, Verschlüsselung hat das Potenzial, RTO zu verschlechtern. Das heißt bitte nicht, dass ihr auf Verschlüsselung verzichten sollt. Das heißt nur, seid euch bewusst, Verschlüsselung verschlechtert möglicherweise das RTO. Wenn das Schlüsselmaterial nur beim Endnutzer liegt und ihr den gerade nicht mehr greifbar habt, könnt ihr unter Umständen nicht restaurieren. Nächstes Thema ist Manipulationssicherheit. Das ist zum einen der Schutz vor Löschung, also dass ich die Verfügbarkeit erhalten kann und mir nicht einfach irgendjemand meine Datensicherung löscht. Und das andere ist der Schutz vor Veränderung, um die Integrität zu erhalten. Das kann man zum Beispiel realisieren, indem man die Medien offline vorhält, indem man zum Beispiel, so das Medium das hat, so einen Hardware-Schreibschutzschieber schiebt. Soll es ja immer noch geben. Viele denken bei Schutz vor Veränderung an digitale Signaturen. Ist sehr schön. Hilft mir insofern nicht, als dass ich damit nur rausfinde, dass was verändert worden ist. Aber ich wollte mich vor der Veränderung schützen. Das heißt, ich muss proaktiv dafür sorgen, dass nicht verändert wird. Die digitale Signatur ist schön, um nachher sagen zu können, ja, das hat wirklich niemand verändert. Aber die verhindert natürlich die Veränderung erstmal nicht. Was ich auch noch haben möchte, ist eine Zugriffskontrolle. Weil es soll ja nicht jeder immer auf alles zugreifen können und beliebige Daten zurücksichern, weil dann kann ich darunter irgendwelche ACLs umgehen oder Ähnliches. Das heißt, ich habe irgendein Backup-System, wo vielleicht Self-Service dran ist. Was mir da immer so ein Anliegen ist, die Backup-Systeme, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, bitte, bitte, bitte nicht an Single Sign-On anbinden. Wenn die am kompromittierten Active Directory hängen und sich jemand administrativen Zugriff auf die Systeme beschaffen kann, sind die Daten unter Umständen nachher weg. Sprich, wenn es denn dann unbedingt SSO sein muss, dann mit den SSO-Accounts bitte nur die Privilegien, die die Leute wirklich brauchen, wo wir auch wieder den Weg zurückfinden zu automatisiert das Löschen alter Sicherungen, dann braucht der Administrator dieses Privileg nicht. Falls möglich, privilegierten Zugriff mit Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Wenn das nicht möglich ist, vielleicht andere Lösungen finden. An der Stelle stelle ich immer sehr, sehr gerne folgende Frage. Wer kann seine Datensicherung ohne einen zweiten Faktor oder nochmal ein Kennwort einzugeben löschen? Ist das ein Problem? Kurzes Fazit. Das Hauptproblem, was wir meistens sehen, ist schlicht und ergreifend, Menschen machen Fehler. Das ist so, das werden wir niemals ganz ausräumen können. Habe ein getestetes Backup, insbesondere um den Fehlern, die andere und du selber gemacht hast, zu begegnen. Und habe dieses getestete Backup nach Möglichkeit auch, wenn irgendwas wirklich grob schiefgelaufen ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, der doch hoffentlich uns alle nochmal zum Nachdenken gebracht hat, auch unsere eigenen Backup-Strategien zu hinterfragen. Und ja, Fragen.
Dann. Ja, ich hätte mal eine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel gezwungen bin, ich betreibe einen Webserver, jemand sagt, da ist, bin ich auf einem Bild drauf, das möchte ich gern gelöscht haben, dann lösche ich das natürlich in der aktuellen Version, die gerade läuft. Wie löscht ihr oder wie löscht man dann das in den Backups auch mit? Weil DSGVO sagt ja inklusive aller. Und wenn man jetzt ein Backup zurückspielt, dann wären die ja wieder da, die Daten.
Genau, dann wären die prinzipiell wieder da. Das ist produktspezifisch. Bei vielen Produkten gibt es die Option, die Daten aus dem Katalog spezifisch zu entfernen. Dann sind sie theoretisch auf den Medien noch da. Praktisch aber nicht mit vertretbarem Aufwand wiederherzustellen. Mhm. Weil wann auch immer ich selektiere, ich nur die Sachen selektiere, die noch katalogisiert sind. Wenn ich das wirklich realisieren muss, habe ich unter Umständen keine andere Möglichkeit, als wirklich zu dem, auch zu dem Offline-Medium hinzugehen, das On-Site zu holen und entsprechend zu löschen. Was da eine Möglichkeit sein kann, ich weiß nicht, ob es Systeme gibt, die das unterstützen, wenn ich jede Datei entsprechend mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt habe, hätte ich die Möglichkeit, aus dem Katalog diesen Schlüssel zu löschen, dann kann ich diese Datei nicht mehr entschlüsseln. Ich kenne aber kein Produkt, was das so für sich unterstützt. Also das ist kein einfach gelöstes Problem. Das ist dasselbe, wenn ich jetzt ein E-Mail-Archiv mir anschaue mit zum Beispiel so Bewerbungen, die per E-Mail gekommen sind. Die haben auch eine Haltefrist, wie lange ich die vorhalten darf. Das müsste man eigentlich, ich habe das Gefühl, die wenigsten Leute implementieren das oder wenn sie es implementieren, berücksichtigen sie Backup und Archivierung dabei nicht.
Kleine Anmerkung, das eine, so eine gesunde Paranoia ist beim Auslegen eines Backup-Systems sicherlich ein sehr guter Berater. Es ist bemerkenswert, was alles so schief gehen kann und man sollte auch die Hardware, gerade wenn man jetzt mit Offline-Medien wie Tapes und so arbeitet, nicht unterschätzen. Also so ein zweites Tape-Laufwerk, was man auch ab und zu mal benutzt und was aber ansonsten physisch von der, sagen wir mal, Backup-Maschine getrennt ist und nicht vom Blitz getroffen werden kann, hilft unheimlich. Sonst steht man mit lauter Tapes da und kriegt es auch bloß nicht wieder restored.
Grundsätzlich ist auch immer sehr, sehr gut, wenn man die Hardware, die man verwendet, nochmal nachkaufen kann und sie nicht schon so alt ist, dass man nirgendwo mehr Ersatz herbekommt.
Ja, wir sind bei uns gerade ein bisschen am internen Umstrukturieren und auch Backup ist da ein großes Thema, wie man das macht. So ein bisschen Henne-Ei-Problem. Wir haben verschlüsselte Backups, machen wir nach S3 über Proxmox Backup Server aktuell unter anderem. Es ist die Sache, dass der Key dazu liegt in unserem Passwortmanager, der ist lokal gehostet, heißt, der ist im Backup drin, wenn bei uns die komplette Bude abbrennt, wie kommen wir an den Key dran? wie löst man sowas? Vor allem, wenn jetzt die Strukturen ein bisschen komplizierter werden. Wir haben auch teilweise kundengehostete Sachen bei uns, die dann anders...
Ja, da sind wir wieder genau an der Stelle mit Verschlüsselung,
genau.
Verfügbarkeit. Genau. Also im Allgemeinen, wenn das statische Schlüssel sind, die einmal irgendwie vorhanden sein müssen, ausdrucken als QR-Code, auf einen USB-Stick kopieren und ins Bankschließfach legen.
Dem Chef hoffen, geben und seine Sache. Dass
die Bank nicht in Gelsenkirchen ist.
Nur nicht zur Sparkasse dann, okay.
Ja, wir sind eben noch gar nicht drauf eingegangen auf das Thema Kompression. Backup und Kompression. Am besten noch in Kombination mit Verschlüsselung. Ich habe also viele hübsche random Bits auf irgendein Medium und einen relativ komplizierten Prozess.
Wie lange dauert dann die Rücksicherung?
Das kommt sehr
schnell. Wenn unterwegs ein Bit umkippt. Ja.
Schutz vor Veränderung hatten wir ja schon. Grundsätzlich sind die meisten modernen Kompressions- und Verschlüsselungsalgorithmen solide. Ich würde jede Software, die Verschlüsselung oder Kompression selber ohne Bibliothek investiert, nicht mal mit der Kneifzange anfassen, weil da einfach das Risiko für einen Softwarefehler relativ hoch ist. Insgesamt funktioniert das alles ziemlich solide. Spätestens, wenn ich anfange zu verschlüsseln, ist Kompression meistens nicht mehr wirklich mein Problem. Ob ich einen Single-Bit-Fehler überstehen kann oder nicht, hängt von den Daten ab, die ich so habe. Wenn einzelnes gekipptes Bit sowieso dazu führt, dass die ganze Datei nicht mehr verwertbar ist, ist relativ egal, ob sie komprimiert war oder nicht. Aber ja, das ist auch wieder ein Thema, das muss man einfach abwägen. Glücklicherweise haben wir im Backup-Bereich den großen Vorteil, dass bei Kompression meistens der komprimierende Weg sehr viel langsamer ist als der zur Dekompression. Das heißt, den teuren, compute-intensiven Teil hat man bei der Sicherung schon bezahlt und wenn man das tolerieren konnte, kann man meistens den Zeitaufwand zum Dekomprimieren akzeptieren. Aber ja, das ist nach wie vor ein schwieriges Thema, weil auch viele Dateiformate einfach an sich komprimiert sind, wo wir wieder bei, ich kann den Single-Bit-Fehler eigentlich nicht tolerieren, sind. Abwägungssache, ganz klar.
So, gibt es noch Fragen? Dann bitte hektisch winken.
Ja. Vielleicht zur Kompression noch eine Ergänzung. Mindestens bei Offsite lohnt sich, selbst harte Kompressionen zu nehmen, wenn man die Probleme in Kauf nimmt, sowas wie 7-Zip. Wenn das eine Stunde rabbelt, ist es immer noch weniger, als wenn es 4 Stunden übers Netz fahren muss. Und dann das andere wäre die Frage, Kompressionsverfahren, die da ein bisschen Reed-Solomon oder sowas treiben, um so Single-Bit-Fehler oder sowas zu sammeln. Weiß da jemand was drüber? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Bild habe und da kippt ein Bit, dann ist das Bild, hat einen schwarzen Pixel. Hängt von der Anwendung ab, ob es schlimm ist oder nicht. Beim Röntgenbild möchte ich es nicht bei Patienten. Aber wenn ein Kompressionsverfahren das ordentlich intelligent macht, wird es vielleicht mit solchen Fehlern fertig. Das weiß ich aber nicht.
Also ich hoffe immer, und das ist auch unsere Erfahrung aus dem Alltag, dass so Bitfehler wirklich sehr, sehr, sehr selten vorkommen. Die meisten Systeme da relativ resilient gegen sind. Bei uns ist es zum Beispiel auch so, das Format hat nochmal Blockprüfsummen. Das heißt, so ein Single-Bit-Fehler auf dem Medium können wir durchaus ausgleichen. Magnetbänder machen das sowieso von sich aus. Ich will nicht sagen, das ist noch nicht vorgekommen, aber ich kann die Vorfälle an einer Hand und mit 2 Fingern abzählen, die ich da in den letzten 6 Jahren hatte. Von daher, ja, das ist ein Problem. Aber ich glaube fast, das kann man vernachlässigen. Und zu der Frage, ob es da Kenntnisse zu gibt, ich würde mich freuen, falls jemand was dazu weiß, ich leider nicht.
Also sowas löst man seit 20 Jahren etwa in Hardware, die wieder eine neue Dimension aufwirft. Also ich erzähle das vom Freund. Und zwar, sowas wird heutzutage, oder es wurde schon vor 20 Jahren über Controller gelöst, die erstens Bitfehler geprüft haben und gleichzeitig auch die Kompression darüber gelöst haben. Wir kommen aber wieder an das alte Problem ran. Was ist, wenn dieser Controller mit dem Backup-Laufwerk abraucht? Das heißt also, man ist irgendwo immer in einer Schleife gefangen, dass man für Redundanz sorgen muss und dass man auch die Redundanz immer mal wieder prüfen muss. Ja, also eine 100% Sicherung gibt's einfach nicht dafür. Man muss eben öfter mal umgießen, so wie mit Wein, ja, und den muss man auch öfter mal dekantieren, wenn man den irgendwie 15 Jahre reifen lassen möchte oder so. Und man sollte auch immer mal wieder die Systeme wechseln, weil jeder weiß, Hardware, die unter hoher Last steht und Bandlaufwerke gehören halt mit dazu, die sind dann auch irgendwann trotz bester Herstellerqualität und so weiter verschlissen und auch die Bänder sind vielleicht irgendwann durchsichtig und man kann damit Vorhänge bauen. Also immer mal wieder tatsächlich die Lösung wechseln und der Job ist ein Fulltime-Job. Das ist nicht eine Sache, die man einer Sekretärin irgendwie mit dem größten, dicksten Rechner unter dem Schreibtisch überlässt, sondern da muss einer drauf gucken, der wirklich dafür Zeit hat.
So lange nicht gezockt.
Ja, danke für den Vortrag. Ich bin Laie, also ich habe mich auch gefragt, was es mit den Bändern auf sich hat. Kannst du vielleicht noch mal was zu dem Thema Medium, auf das gesichert wird, was sagen? Also für Leute, die jetzt nicht irgendwie im Unternehmen Backups schon machen, sondern, also ich habe eine kleine Platte an meinem Linux-Laptop hängen. Das mit einem, ich glaube, das wird über Cronk geregelt im Hintergrund, dass die Updates reinkommen, aber ja, was hat es mit dem Medium auf sich und wie sind da die Standzeiten oder wie überlebt das Backup oder wie lange? Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen.
Also grundsätzlich heutzutage Festplatten, SSDs, eigentlich alles für übliche Sicherungshorizonte von, sagen wir mal, so 10 Jahren kein Problem. Außer man hat eine schlechte Serie erwischt. Vielleicht möchte man dann doch noch von 2 Herstellern gekauft haben. Ansonsten, was wir halt sehr, sehr viel sehen, wenn die Umgebungen größer werden, ist schlicht und ergreifend Magnetbänder, entweder LTO oder Jaguar, weil die einfach, wenn es so wie man vom Volumen her skaliert, absolut konkurrenzlos günstig sind. Ist für zu Hause eine Investition, das möchte man eigentlich nicht, weil die Laufwerke sehr teuer sind, aber ich kriege eine Kassette, da gehen netto 18 Terabyte drauf für unter 100 Euro das Stück. Das. Ja. Entschuldigung, da.
Die Frage war, wie lange die Daten halten.
Auf so einem Magnetband halten. Die generelle Aussage von den Herstellern ist 30 Jahre. Der Erfahrungswert mit künstlicher Alterung ging theoretisch wahrscheinlich auch 100. In der Realität ist es so, das Laufwerk stirbt vorher, genau. Und so Magnetbandroboter kosten Geld und irgendwann sind die voll. Wenn ich jetzt nach 4, 5, 6 Jahren mir die nächste Generation kaufe, wo doppelt so viel aufs Band geht, dann migriere ich auf neue Bänder, habe die doppelte Kapazität auf gleichem Raum und das Alterungsproblem im Prinzip umgangen.
Ich habe eine Anmerkung zum Thema Backup, also menschliches Versagen, beziehungsweise meine Erfahrung ist, der größte Feind von der Backup ist menschliche Reibung beziehungsweise Faulheit. Desto aufwendiger eine Backup ist, desto eher ist es wahrscheinlich, dass es keine mehr gemacht wird, ausgesetzt wird. Im Speziellen hatte ich das Problem mit externen Festplatten. 3 von 4 Rechner, ich habe 4 Rechner mit Festplatte gesichert, nur der eine stand halt an einem Standort, wo die Festplatte nicht war. Also passiert das alle 3 Wochen. Und wie es sein musste, bei seinem letzten Boot, weil ich die Daten auf einen neuen Laptop kopieren wollte, kaputt, verschlüsseltes Dateisystem, alles durch. Wie ich es jetzt gelöst habe, ist, ich mache das tatsächlich übers Internet, verschlüsselte Leitung. Da gibt es praktischerweise von Restrict einen REST-Server und den kann man sogar noch so konfigurieren, dass man über diese Leitung nur backuppen kann. Das heißt, man kann nicht von seinem Client aus Daten löschen, das macht dann der Server, Und das ist auch so ein bisschen vielleicht meine Empfehlung. Wer einen Home-Server hat, sollte den echt fürs automatisierte Backup mit einspannen. Ja.
Genau. Also das ist auch wieder genau die Erfahrung, die man immer wieder macht. Wenn es nicht automatisiert ist, passiert es nicht oder nicht zuverlässig. Das heißt, lieber langsam und automatisiert als total schnell und manuell.
Ich hätte vielleicht noch eine kleine naive Frage. Ich habe vor kurzer Zeit das Programm Borg Backup entdeckt und wollte einfach mal fragen, ob das valide ist, ob man damit was machen kann. Ja.
Tausende Anwender geben ihm recht. Also das ist valide in den Grenzen, die es halt hat, wie jede andere Software auch.
Nochmal eben kurz zur Haltbarkeit. Festplatten, glaube ich, die 10 Jahre. Wie sieht das bei SSDs und VMEs aus, wenn ich die jetzt einfach in den Tresor lege, weil da hört man immer wieder was von 3, 6, 12 Monate. Also man kann zugucken, wie die Bits umkippen, sage ich mal.
Ich muss sagen, wir haben da keine Erfahrungswerte, weil in den Dimensionen, in denen Leute, die regelmäßig mit uns reden, sichern, ist das kein Thema, weil es nicht bezahlbar ist.
Machen E-Tapes, ja.
Also als Staging, ja. Weiß ich nicht. Es ist gerade bei den SSDs, entweder halten die ewig oder es stirbt irgendein elektronisches Bauteil da drauf und dann sind sie plötzlich kaputt.
Ja, ich hätte noch mal ganz kurze Anmerkung zu diesem Bandhaltbarkeitsproblematik. Also meiner Erfahrung nach ist ja die Problematik nicht, dass das Band irgendwie plötzlich versagt, sondern wenn dann, dass dann unter Umständen die Daten nicht mehr richtig lesbar sind, beziehungsweise dass die dann gegebenenfalls irgendwelche Bitfehler oder irgendwas erzeugen. Und dagegen hilft ja in der Regel, was man in einer größeren Umgebung mit einem Tape-Roboter machen würde, ein regelmäßiger Job, der die Bänder kopiert auf ein neues Band. Dann immer wieder und dann hat man irgendwann wieder eine frische Kopie. Die alten Bänder kann man dann nochmal überschreiben und wenn beim Überschreiben dann irgendwann Probleme gibt, dann schmeißt man die weg. Ja. So. Und das ist jetzt IBM mit Jaguar, aber bei LTO geht das genauso.
Ja, wird viel gemacht. Der Erfahrungswert so aus den letzten Jahren ist, eigentlich funktioniert das unter kontrollierten Umweltbedingungen, also nicht so viel Staub, einigermaßen konstante Temperatur, einigermaßen geregelte Luftfeuchtigkeit, auch so für Backup hinreichend. Für Archivierung, anderes Thema, aber für die relativ überschaubaren Zeiträume von einem Backup tut es das im Allgemeinen auch so. Und die modernen, insbesondere LTO-Laufwerke, die hören echt Flöhe husten. Also die haben einen Lesekopf hinter dem Schreibkopf. Das heißt, die schreiben die Daten, lesen die unmittelbar nach dem Schreiben nochmal aus, prüfen die ganzen Umweltbedingungen, dann gehen irgendwelche Alert-Flags an. Das ist schon relativ solide. Und im Verhältnis zu der Dichte, also der Abstand zwischen zwei Bits auf so einem Magnetband, im Verhältnis zu einer Festplatte, ist riesig. Also wirklich so gegen so. Von daher, die sind schon sehr, sehr zuverlässig. Aber ja, auch da gilt, wenn ich da zwei Kopien von habe, ist besser als eine.
Da hatte ich noch eine Anmerkung zu dieser Frage mit dem also mit dem Datenschutz beziehungsweise dem Löschanspruch, den irgendjemand hat. Also meines Wissens ist da die herrschende Meinung, dass man in den Datensicherungen nicht nach den Kopien suchen muss und die dann da rauslöschen muss. explizit. Also auch wenn irgendjemand diesen Anspruch hat, Daten gelöscht zu bekommen, dann muss man die alle löschen. Und wenn man aber vertretbar belegen kann, dass die Datensicherung auch nur für einen entsprechenden Zeitpunkt, validen Zeitraum da sind, braucht man die nicht aus den Datensicherungen rauskramen und dann da rauslöschen. Also ich glaube, macht niemand.
So, haben wir noch Fragen, Anmerkungen irgendwo? Wenn das nicht der Fall ist, und das scheint es zu sein, dann vielen Dank nochmal an Vortrag und Fragerunde.